Ja, liebe Geschwister, ab und zu gucke ich Fernsehen. Werdet ihr wahrscheinlich auch machen, ne? Nicht? Und meistens ist das dann am späten Abend. Ne? Und dann läuft zurzeit so eine Werbung über eine Fitnessuhr. Die zeigt genau an, wie fit dann der Träger ist.
Der Träger.
Ich habe verstanden, der Trainer. Ja, das wäre auch gut.
Den nehme ich dann auch.
Entschuldigung. Macht nichts. Also der Trainer ist ja immer so, der ist immer fit. Ja.
Sollte.
Ist ein gutes Vorbild. Ja. Jedenfalls wird da ein, habt ihr die schon mal gesehen? Nee. Da wird ein junger Mann gezeigt, der so Seilsprünge machen möchte. So ganz verrückte akrobatische Seilsprünge. Hast du gesehen schon?
Ja, ich habe das schon gemacht. Genau. Lange Haare hat er und macht so.
Na, er macht da so Sachen, aber man würde ihn wahrscheinlich sofort hinlegen. Und er schafft das nicht. Ne? Immer wieder versucht, aber er schafft das nicht. Und dann, naja, ist ja klar, ne? Er ist zu Hause, er guckt auf seine Uhr und der Fitnessindex ist niedrig. Er weiß Bescheid, legt sich auf die Couch, ne, lehnt sich zurück, macht sich bequem und wie es dann so kommt, nach einiger Zeit, was passiert?
Bier und Chips.
Die Fitnessuhr, die ist gestiegen, der Index ist wieder hoch, er greift das Seil, geht dann wieder und macht seine akrobatischen Kunststücke erfolgreich natürlich und man legt sich dann in den Arm. Ne? Einfache Lösung. Wie hoch ist euer Fitnessindex heute?
Super.
Super.
Ich habe die Oma geholt.
Tief, mittel, hoch. Ja, also, wenn ich da an mich denke, dann bin ich gut dran. Ja? Ich habe nämlich keine solche Uhr. Und darum bleibt mir die Anzeige meines offensichtlich tiefen Fitnessmangels erspart. Auch gut, ne? Da wird man hier nur runtergezogen durch die Uhr. Also, die Belastbarkeit für die alltäglichen Aufgaben, für die beruflichen, privaten Beanspruchungen, die Belastbarkeit, die nimmt mit zunehmendem Alter ab. Das erfahre ich auch. Offensichtlich steigen aber zeitgleich auch die Anforderungen, habe ich so den Eindruck. Man wird immer mehr erwartet. Und dann, nach meinem Unfall vor fast 3 Jahren, da muss ich also feststellen, da ist ein Dauerschaden. Und die Probleme, die anfangs die Hüfte betrafen, die weichen sich aus auf andere Knochen.
Dauerschaden, das
steht
anders gemeint.
Das glaube ich auch manchmal. Ja, und dann kommt, das ist ja dann der Körper sozusagen. Ne? Aber da gibt es auch verschiedene Ereignisse in meinem Leben, die bedrücken auch meine Seele. Und diese Ereignisse, die drängen die schönen Ereignisse in den Hintergrund so oft, dass sie mich eigentlich nicht so erfreuen, wie es sein sollte, müsste, könnte. Okay, habe ich mir gedacht, ne? Die Lösung zeigt die Werbung. Ich gehe in den Wintergarten und mache mal eine Stunde lang nichts. Guck mir den schönen Garten an, den die Sabine macht. Aber wie es kommt, ne? Bin immer noch irgendwie kaputt. Fitnessindex ist nicht gestiegen. Wie geht's euch so? Erlebt ihr das auch?
Ja klar, jeden Tag.
Jeden Tag. Der eine mehr, der andere weniger, ne? Im Moment geht es mir wirklich sehr schlecht, sagte mir letztens jemand aus der Gemeinde. Und zwar sichtlich bedrückt, den Tränen nah. So schlecht, dass alles Weitere unerträglich ist. Jemand mitten unter uns. Da ist jemand also völlig kaputt. Den Namen möchte ich natürlich nicht nennen. Ne? Völlig kaputt. Sozusagen nicht mehr zu gebrauchen. richtig fertig, am Boden zerstört, gänzlich hin und geschrottet. Da geht es mir im Vergleich wohl noch ganz gut. Warum habe ich diese Worte benutzt? Diese Worte sind alle ein Begriff, ein Synonym für zuschanden sein. Ein Ausdruck, den wir mehrfach in der Bibel finden. Kennt ihr den noch? Zu Sonnenschein? Könnt ihr was mit zu Schande sein anfangen?
Ja, klar.
Nun ja, auf seltsame Weise bin ich nun in den vergangenen 2 Wochen auf einen Bibeltext als Predigtext gestoßen worden, der gerade dazu etwas sagt. Seltsam ist es deshalb, weil ich den Predigtext für diese Woche besucht habe, in der Perikopenordnung, und dann auf den Text gestoßen bin. Aber das ist nicht der Text für heute. Und ich habe 2-mal nachgeguckt und immer wieder den gleichen Text gefunden. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich mit Sabine darüber gesprochen habe. Also da freue ich mich mal wieder, dass wir als Gläubige doch auch erleben, Gott greift in unser Leben ein. Er greift in unser Leben ein und er hat verschiedene Wege und Möglichkeiten, wo er mit uns reden möchte. Das freut mich, weil mir das zeigt, wir schwirren nicht einfach irgendwie so auf uns selbst gestellt in diesem Universum herum, sondern unser Schöpfer, der begleitet uns. Er ist uns nah. Ich lese uns ein paar ausgewählte Verse aus diesem Text. Nicht alle, aber ein paar ausgewählte, die ich dann versucht habe, inhaltlich miteinander zusammenzufügen. Aus 1. Petrus 1, ab Vers 21. Ihr glaubt durch Jesus Christus an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, auf das euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott ausgerichtet sei. Ihr, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Seid nun wie die neugeborenen Kindlein, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wer an Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. In solchen Situationen, in denen man da manchmal steckt, da lenkt der Text unsere Gedanken und unseren Blick auf den Herrn Jesus Christus. Auf den Herrn Jesus Christus als den lebendigen, bei Gott auserwählten und kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Diese Zusage aus der Schrift Gottes macht mir einfach Mut Und das richtet mich auch auf. Und das möchte ich heute Morgen weitergeben. Wer an den Herrn Jesus Christus, den lebendigen, auserwählten, kostbaren Eckstein glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wer von euch kann mit dem Begriff Eckstein etwas anfangen? Gut. Nicht viele, ne? Der Eckstein ist ein ganz besonders wichtiger Stein, weil man nämlich mit diesem Stein anfängt, die Mauern zu setzen. In der Ecke.
Muss ganz genau.
Ne? In der Ecke wird der Stein gelegt und dann wird da daran ausgerichtet, damit die Wände in der richtigen Flucht sind, damit die Wände
nicht
schön gerade nach oben gehen und das Haus, das erstellt wird, auch die richtige Form bekommt. Der Herr Jesus ist der Eckstein, den Gott im Himmel ausgewählt hat. Ein kostbarer Eckstein. Und die Bauleute, so steht es im Alten Testament, haben diesen Eckstein verworfen, die wollten den nicht. Die fanden den als nicht richtig. Aber für Gott ist er auserwählt und kostbar. Nun, heute ist ja das alles nicht mehr so ein großes Problem, weil die Steine, die man fertigt, die haben recht exakte Abmessungen. Die sind schon mal von sich aus recht winkelig, schön gerade, glatt und so. Ne? Damals, im Altertum, da mussten diese Steine, natürliche Steine, aber extra ausgesucht werden. Und da haben etliche Steine nicht gepasst und die wurden dann einfach ausgesondert. Und solch ein Eckstein, der muss auch eine richtige Belastbarkeit haben, weil die Ecken ziehen die Kräfte an. Also, der Herr Jesus ist der Eckstein, auf den Gott sein Haus aufbaut. Ja, es macht mir Mut und gibt mir Zuversicht, dass mein Glaube an Jesus Christus eben nicht zu Schanden wird. Ich gehe nicht kaputt, wird auch nicht zerschrottet, weil der mein Leben trägt. Heute bis zum Schluss. Bis zum letzten Ende. Und es macht mir auch besonders deshalb Mut, weil ich doch weiß und gelernt habe, dass Jesus selbst durch die Hände der Menschen zu Schanden gemacht wurde. Er hat am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn man gänzlich kaputt ist, völlig fertig am Boden. Er hat das erduldet, dieses Fertigmachen, um dadurch für mich ja eine Hilfe zu schaffen, den Ausweg zu geben, den ich brauche, damit ich eben nicht zu Schanden werde. Und weil er das selbst so erlebt hat, darum weiß er auch sehr gut, worum es geht, wenn man in so einer Situation drin steckt. Ja, und dann wird er uns auch gerne helfen. Und das auch mit kompetenter und vollmächtiger Hand. Das alles, was uns nicht gelingt, weil wir nicht nur unfähig, sondern auch manchmal dämlich sind, denn dann ist bei ihm anders. Er ist nämlich der vollkommene Schöpfer. Und was ich auch gut finde, nicht nur gut finde, was mich froh macht, ist, dass dieser Herrscher, der Herr Jesus Christus, nicht in einem schönen Palast sitzt, gut versorgt und der es extrem bequem hat, während er gleichzeitig seine Bürger in den Dreck, den Hass und das Elend des Krieges kommandiert und sie dort umkommen lässt. Solche Vorbilder gibt es in unserer Welt viele. Die sagen zu den Menschen, raus da und ab in den Krieg. Und selbst leben sie ohne irgendeinen negativen Einfluss dabei. So ist Jesus nicht. Jesus ist da durchgegangen. Durchgegangen, hat selbst erfahren, was wir als Menschen mitmachen. Und weil wir wissen, dass Jesus uns liebt, darum können wir auch zugrunde legen und fest und gewiss daran festhalten, dass er in unserem Leben nur Gutes für uns im Sinn hat. Verstehen wir manchmal nicht, verstehen wir ganz oft nicht, was daran, was wir erleben, für uns gut sein soll. Aber Gott selbst bezeugt in seinem Wort, dass der Herr Jesus ein guter Herr ist. Der gute Hirte. Der gute Hirte, der auf die Schafe aufpasst, die so dumm da durch die Herde flitzen, sich verletzen. Der gute Hirte, habe ich letztens nach vielen Jahren Bibellesen mal gelesen, zum ersten Mal, ja, als ich Psalm 23 vor dem Finale hatte, ne, da steht da drin, dein Stecken und Stab trösten mich. Ne? Da habe ich immer gedacht, ja, was macht das denn sein? Was heißt denn das? Ja, der Hirte, der geht da bei der Schafe vorne weg und der hat auch einen Stab in der Hand. Ne? Aber da habe ich gelesen und das fand ich so ein richtiges Highlight. Da hat jemand erklärt, dass der Hirte damals, wenn die Herde zurückkam, bevor die in den, nicht in den Stall, in den Pferch wieder kam, da mussten die Schafe einzeln durch so ein kleines Türchen durch, das er durch Stab und Stecken gebildet hat. Da mussten die durchschlüpfen und dabei, das ging da nicht so schnell, dabei hat er die Schafe einzeln angeguckt. Ob die eine Verletzung hatten. Ob da irgendwas im Fell drin war. Und da hat derjenige, der das erklärt hat, beschrieben, dass die Schafe sich dabei wohlgefühlt haben, bei dem Hirten vorbeizukommen. Muss der David damals so erlebt haben. Der Herr Jesus ist ein guter Herr und der ist nicht vergleichbar mit den Herrschern dieser Welt. Der Glaube an Jesus Christus gibt mir neuen Mut, weil er mir eine andere, reale Welt erschließt. Eine Welt, die weit über unsere hinausgeht. Da werden in dem Glauben an den Herrn Jesus für mich ganz andere Dimensionen sichtbar. Dimensionen der Zeit. Dimensionen von Frieden. Dimensionen von Heil, was Gesundheit bedeutet. Und manchmal, da ist es geradezu so, dass ich mich da sehne dazu, in diesen Zustand hineinzukommen, der einmal die Vollkommenheit in der Gegenwart Gottes sein wird. Göttlich. Und dann darf ich wissen, da in dieses Wunder, da bin ich hineingenommen und zur Teilnahme an dieser Herrlichkeit berufen. Dazu hat mich Jesus bestimmt. Das war die Absicht des Vaters, als er den Sohn in diese Welt gesandt hat, damit ich dahin komme zu ihm, damit du dabei bist bei ihm in seiner Nähe. Und dann ändert sich doch das Leben, weil man einen ganz anderen Blick bekommt. Und da, das ist geradezu so, als ob ein neues Leben beginnt. Ich bin wiedergeboren zu einem neuen Leben. Durch Jesus Christus bin ich ein Kind Gottes geworden. Der Herr Jesus nennt mich seinen Freund, seinen Bruder. Und in solchen Momenten, wenn mir das, wenn man nach so wie vielen Jahren Glauben, weiß ich, 40 Jahre Glauben, wenn das dann mal wieder so aufleuchtet, in solchen Momenten, dann wird mir neu bewusst, dass die körperlichen Einschränkungen, die mir der Unfall gebracht hat zum Beispiel, oder die ganze Vergänglichkeit, die ich sehe an meinen Händen, wo sich die Falten bilden an der Haut, ne? War früher ja nicht so.
Nicht nur an den Händen.
Ja, nur an den Händen, aber man muss ja nicht auserzählen. Da wird mir bewusst, das ist alles zeitlich begrenzt. Alles zeitlich begrenzt. Im Hinblick auf das, was mich erwartet, die Ewigkeit, die mir durch Jesus geschenkt ist, ist das wirklich nur eine sehr, sehr kurze Zeit. Ein Augenzwinkern? Weniger als ein Augenzwinkern? Wie oft zwinkern wir in einer Minute oder in einer Sekunde oder so? Ne?
Ich glaube 1000 Mal.
In einer Minute?
In einer Minute.
Da fehlt nichts. Keine Ahnung, aber. Das ist
wahrscheinlich. Da hast du schon der böse Zukunft.
Ich kann mich noch erinnern, als ich Soldat war. Ne? Soldat als Wehrpflichtiger. Zum Glück musste ich nicht in den Krieg. Da war das so, da gab es ein sogenanntes Maßband. Ja? Manche haben sich so ein 2-Meter-Maßband gekauft, ja, mit 200 Zentimetern, und dann wurde ab dem Tag 200, und dann wurde jeden Tag 1 Zentimeter abgeschnitten, ne? Weil man ja weg wollte da. Andere, so wie ich, die haben da so eine Gewehrreinigungskette gehabt, da waren dann so Kettenglieder dran, ne? Und dann wurde dann auch abgekniffen. Ne?
Gab's Bergfest auch, ne?
Ja, Bergfest und was für alles für Feste. So. Man hat die Tage gezählt, ne? Bis endlich alles vorbei ist. Bei uns, bei mir ist das oft anders. Ne? Da hat man noch so viel vor und da hängt man nur so da drin in all dem. Und dann kommt eben auch die Traurigkeit, dass man dies oder das nicht machen kann. Ne? Aber im Grunde sind wir doch dadurch irgendwie in die Irre geführt. Eigentlich erwartet uns wirklich Tolles. Und wenn man dann so liest, der ein und andere Gläubige, der hat da so dahin geeifert und sich so hingesehnt, ne, dass er endlich in die Ewigkeit kommt, dann wird das eigentlich doch begreifbar, ne, begreiflich für uns. Ich werde nicht zu Schanden werden, weil ich erkannt habe und glaube, dass Gott den Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Das sagt der Predigttext. Ihr, die ihr an ihn glaubt, muss ich nochmal zurücklesen hier, will euch ja nichts Falsches sagen. Ihr glaubt durch Jesus an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Ehrlichkeit gegeben hat, auf das eure Hoffnung und euer Glaube auf Gott ausgerichtet ist. Die Auferstehung vom Herrn Jesus und die Herrlichkeit, die Gott ihm geschenkt hat, das sind wirklich stichhaltige Gründe, warum ich hoffen kann. Hoffen kann auf das, was mich erwartet. Ich kann da hoffen drauf, auch wenn mein Körper leidet und ich alt werde. Mich erwartet die Herrlichkeit. weil Gott der Vater, den Herrn Jesus Christus aus der Grube der Toten auferweckt hat und der Herr Jesus Christus lebt. Durch die Auferstehung von Jesus Christus bin ich aus den Toten wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung auf ewiges Leben in der Gemeinschaft Gottes, meines Vaters und meines Herrn Jesus Christus. Zusammen mit euch. Und aber dann werden wir vollkommen sein, das wird dann bestimmt schön.
Schöner.
Darum schreibt der Apostel Petrus am Anfang von diesem Brief, ne? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen, unverwelklichen und unbefleckten Erbteil, das für euch aufbewahrt ist, die ihr glaubt an den Herrn Jesus Christus. Trotz aller leidvollen Erfahrungen in meinem Leben, in unserem Leben, ist das die finale Realität. Was mich heute bedrückt und belastet, wird es dann nicht mehr geben. Der Herr Jesus hat zu den Jüngern gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Als lebendiger und regierender Sohn Gottes ist ihm das möglich. Und weil er die Wahrheit ist, nicht nur die Wahrheit sagt, sondern weil er die Wahrheit ist, wird er sein Versprechen erfüllen, denn er kann überhaupt nicht lügen. Er wird das machen. Er ist bei uns. Und weil er bei uns ist, weil er uns nahe steht, mit uns geht, weil er sich nicht nur für uns interessiert, sondern weil er uns liebt. Darum können wir uns auch mit allem, was uns beschäftigt und belastet, an ihn wenden. Auch wenn es uns ganz schlecht geht. Auch dann, wenn uns einfach alles nur noch unerträglich ist. Der Herr Jesus sagt uns doch, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch zur Ruhe bringen. Eine wirklich super Einladung. Offene Arme. So wie die kleinen Kinder, da hat unser Josias, der schreit, also wenn er sich irgendwie den Fuß gestoßen hat oder was, ne, schreit der los und dann geht er ab. Wohin? Zur Mama, ne? Mama hat offene Arme. Ja? Wie die kleinen Kinder dahinlaufen und Trost suchen. Ne? So möchte der Jesus uns in die Arme nehmen. Der richtige Weg, mit einem niedrigen Fitnessindex umzugehen, ist also, sich Jesus anzuvertrauen. Ihm das Herz auszuschütten. Die eigenen Sorgen, die eigenen Nöte vor ihm ausbreiten. Wir können mit ihm noch über alles reden. Und wenn uns das mal persönlich schwerfällt, dann können wir jemanden an unsere Seite nehmen, einen anderen, der an Jesus Christus glaubt und der uns dann da begleitet. Der uns hilft, in dem Durcheinander unserer Gefühle und Gedanken ein bisschen Ordnung reinzumachen. Der auch Zuspruch gibt und Trost spendet. Derjenige wird mitbeten, mittragen, mitbegleiten und mitdenken. Das tut ja auch ganz gut und hilft auch weiter. Wir müssen nicht alleine mit den Dingen fertig werden, die uns belasten. Da ist der Herr Jesus da und er hat uns Brüder und Schwestern an der Seite gestellt. Er hat uns sein Wort gegeben, in dem wir Trost finden. Er möchte uns den Weg führen und immer wieder auch die Zuversicht schenken, dass wir in guten Händen bei ihm sind. Trotzdem wird es aber auch so sein, dass wir, obwohl wir uns an Jesus wenden, mit unseren Problemen, dass unsere Probleme sich dadurch nicht komplett auflösen. Mit uns zu sein. Mein Bein wird mich auch weiterhin pieksen. Und ich werde wohl auch erleben, dass der Körper weiter noch leiden wird. Und ich weiß jetzt schon, dass mich das immer wieder auch ärgern wird. Wird mich ärgern über Einschränkungen und wenn es mal weh tut, werde ich mich nicht nur ärgern, werde ich auch klagen. Ne? Und meine Gedanken werden sich auch damit beschäftigen. Aber eins weiß ich trotzdem. Der Herr Jesus Christus, Gott der Vater, der alles in seinen Händen hält, der hält auch mein Leben in seiner Hand. Und weil er mich liebt, da bin ich gewiss, dafür ist er gestorben, sonst wäre er gar nicht gestorben. Er liebt mich. Weil er mich liebt, bin ich in guten Händen. Er wird schon dafür sorgen, dass ich nicht zuschanden werde. Ganz bestimmt. Und dann will ich mich auch nicht durch dieses und das jene davon ablenken lassen. Der Herr Jesus sorgt dafür, dass ich nicht zuschanden werde. Und das ist eine ganz verbindliche Zusage, die uns Gott gibt. Wenn wir den Vers lesen, ich will in Zion einen Eckstein legen, einen auserwählten Kostbaren, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Das ist ein Versprechen, eine Zusage, da ist auch Gott nah dran. Also können wir uns dem Herrn Jesus gut anvertrauen. Und jeder, dem es wirklich schlecht geht, der mag sich an den Herrn Jesus wenden. Und wenn wir das tun als Gläubige, dann wird das auch so sein, dass wir andere Menschen in diesen Glauben mit hineinnehmen. Das wird doch sichtbar. Es spricht sich rum. Und andere Menschen, die denen schlecht geht oder die das wahrnehmen, die werden nach Jesus Christus glauben. Was ist denn da los bei dem Joachim im Leben? Oder in der Gemeinde da, der Christusgemeinschaft. Und so baut der Vater im Himmel Stück für Stück durch die lebendigen Steine, zu denen er uns gemacht hat, sein Haus in dieser Welt, damit Menschen zu ihm kommen. Und davon werde ich dann beim nächsten Mal was sagen.